Hallo, herzlich willkommen hier bei Radio München. Wer sagt mir eigentlich, wie ich zu leben habe? Meine Eltern? Die Gesellschaft? Ergo meine Landes- oder Bundesregierung? Die Europäische Union? Und was ist, wenn diese Regierungen ganz andere Einflüsterer haben? Wir sprechen heute über die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, und deren neue internationale Gesundheitsvorschriften, was die vorsehen, wer sich daran zu halten hat und welche Konsequenzen das für jeden Einzelnen von uns hat. Dazu hat meine Kollegin Eva Schmidt die Wissenschaftlerin und ehemalige Europaratssachverständige Dr. Jur. Beate Sibylle Pfeil zum Gespräch geladen. Ihre Schwerpunkte sind Menschenrechte und Rechte nationaler Minderheiten in Europa im Kontext von Völker-, Staats- und Verfassungsrecht. Zunächst wollte Eva Schmidt von ihr wissen, auf welche Tradition die internationalen Gesundheitsvorschriften zurückgehen und wie diese in der 1948 gegründeten WHO verankert sind.
Also die internationalen Gesundheitsvorschriften, wie sie von der Basis her heute existieren, wurden im Jahr 2005 verabschiedet und befinden sich seit 2007 in Kraft, wurden seitdem auch schon einige Male geändert. Und zur Tradition der IGV lässt sich sagen, dass diese Vorgängervarianten hatte schon von Beginn der Gründung der WHO im Jahre 1948, das waren, ich meine, das hieß Sanitätsvorschriften. Die Fassung, die jetzt seit 2005 existiert, enthält eine ganz große Besonderheit. Es ist nämlich die Möglichkeit der WHO, internationale Gesundheitsnotstände auszurufen.
Genau, damit haben wir jetzt zu tun. Jetzt auf die Finanzierung zu kommen. Wie kam es denn, dass sich einige Länder zusammengetan haben und beschlossen haben, Geld in einen Topf zu werfen, um die Weltgesundheit zu beeinflussen?
Historisch betrachtet war einfach die Idee, es gründet sich eine UN-Tochter, also eine UN-Unterorganisation. Es waren damals 1948 wenige Staaten. Inzwischen sind es fast alle Staaten der Welt. Die USA und Argentinien sind kürzlich ausgetreten. Diese Austritte werden nächstes Jahr in Kraft treten. Aber ansonsten fast alle Staaten der Welt. Und das ursprüngliche Ziel war, den Völkern der Welt zur Erreichung des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu verhelfen. Und Gesundheit ist auch definiert als Zustand des bestmöglichen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens oder Wohlbefindens und nicht bloß die Abwesenheit von Krankheit. Also das war damals die Motivation, diese WHO zu gründen als Staatenvereinigung. Man hört ja oft, es sei eine private. Und üblicherweise werden solche sogenannten Regierungsorganisationen, die sich dann auch eine Struktur geben, also sich Organe erschaffen, allen voran die Weltgesundheitsversammlung, in der eben die Mitgliedstaaten vertreten sind, die werden normalerweise finanziert durch regelmäßige Mitgliedsbeiträge. Das war der Ursprung der Finanzierung der WHO und das ist insofern auch sehr sinnvoll und sehr wichtig, als jede zusätzliche private, insbesondere private Unterstützung den Geruch mit sich trägt von Beeinflussung bis hin zu Korruption.
Jetzt müssen wir auf die Strukturen kommen. Sind die denn demokratisch legitimiert?
Also das Grundsätzliche für solche Regierungsorganisationen, was man wissen muss, ist, dass es üblich ist, dass Staaten sich zusammenschließen und völkerrechtlich nach außen vertretungsberechtigt sind in der Regel die Staats- und Regierungschefs. Und bei uns könnte sich dann die Regierung darauf berufen, ja, wir sind als Regierung dadurch, dass wir vom Bundestag gewählt wurden, demokratisch legitimiert und nach außen vertretungsberechtigt. Das ist das formale Argument. Die andere Problematik besteht einfach darin, dass innerhalb der WHO es ein Sekretariat gibt und dem steht der Generaldirektor vor. Und der wird indirekt bestimmt durch einen Exekutivrat. Das sind 34 Leute, Experten aus dem Gesundheitsbereich. Die werden wiederum durch die Generalversammlung irgendwie gewählt. Aber im Endeffekt handelt es sich beim Generaldirektor um eine Art von Beamten, der natürlich sich jetzt nicht so direkt auf demokratische Legitimation berufen kann und gleichzeitig mit einer unglaublichen faktischen Machtfülle ausgestattet ist. Dieser Generaldirektor kann schon jetzt auf Grundlage der geltenden IGV Gesundheitsnotstände ausrufen und auf dieser Grundlage Empfehlungen erlassen, die weitreichende Freiheitseinschränkungen umfassen können. Wir haben das alles seit 2020 erlebt. Und dieser Generaldirektor hat bei seinen Entscheidungen zwar formal eingrenzende Kriterien zu berücksichtigen, aber das alles ist wirkungslos, weil er nicht über eine unabhängige Kontrollinstanz verfügt. Also man muss sich das ein Stück weit so herleiten, damit klar wird, insoweit fehlt es massiv an demokratischer Legitimierung und vor allem an einer Art rechtsstaatlichen Kontrolle. Zumal ja das Schockierende war, dass in den Jahren 2020 folgende die Mitgliedstaaten der WHO, insbesondere auch Deutschland und andere Staaten mit freiheitlicher Verfassung, angesichts des Drucks oder welches Phänomens auch immer, das da von der WHO kommt, ihre eigenen Verfassungen mit Füßen getreten haben. Man hat einfach ungeprüft umgesetzt. Sei
Also
es aus der Not heraus, dass man gedacht hat, angesichts der Panikmache, man schiebt Verantwortung ab, oder aus anderen Gründen.
aus noch nicht geklärten Gründen.
Richtig.
Jetzt wurde am 1. Juni diesen Jahres auf denkwürdig undemokratische Weise die neuen internationalen Gesundheitsvorschriften im wahrsten Sinne des Wortes durchgewunken. Die würden am 19. September in Kraft treten, wenn die Regierungen nicht noch bis zum 19. Juli intervenieren würden. Was unterscheidet diese internationalen Gesundheitsvorschriften von den alten?
Also wir haben bereits in den alten, ich kürze jetzt ab, IGV, die Möglichkeit, dass der Generaldirektor Gesundheitsnotstände ausruft. Das heißt ja englisch sinnigerweise Public Health Emergency of International Concern und man kürzt es tatsächlich offiziell Fake ab. Und er kann auf dieser Grundlage Empfehlungen erlassen. In den neuen IGV haben wir nun zusätzlich zu diesem Fake noch die pandemische Notlage. Damit findet das Wort Pandemie erstmals Eingang in die IGV, die ja innerhalb der WHO und ihrer Verfassung eine Sonderrolle spielen. Und mit dieser pandemischen Notlage,
Darf ich hier ganz kurz noch mal unterbrechen? Warum haben die eine Sonderrolle?
die sind wie so eine Art Grunddokument, ohne dass ein Staat, also das ist auch in der WHO-Verfassung so verankert, die braucht es zwingend, damit die WHO überhaupt ihre Funktionen ausüben kann. Das heißt, wenn ein Staat diese IGV generell ablehnt, muss man das fast schon als Austritt aus der WHO interpretieren. Und im Unterschied zu den IGV ist es beim Pandemievertrag, sollte der zustande kommen, zum Beispiel so, dass sich da die Staaten frei entscheiden können, ob sie dem beitreten oder nicht. Jedenfalls förmlich frei entscheiden. Und wer nicht beitritt, ist trotzdem weiter Mitglied der WHO und erfüllt einfach die Verpflichtungen im Pandemievertrag nicht.
Aha, dann sind die internationalen Gesundheitsvorschriften also wesentlicher für das Agieren der WHO als der Pandemievertrag.
Ganz genau. Und in
Gut.
gewissem Sinne auch gefährlicher. Und die pandemische Notlage, die jetzt eingeführt wurde, die ist, das erkennen auch Juristen sofort, die enthält noch zusätzliche Merkmale, dass nämlich das epidemische Geschehen, was da angenommen wird, sich noch schneller über die einzelnen Staaten verbreitet, dass es die nationalen Gesundheitssysteme überlastet, dass mit ihm die Gefahr wirtschaftlicher und sozialer Unruhen verbunden sein sollen. Jetzt kommt aber wirklich der Clou. Für all diese zusätzlichen Merkmale genügt das bloße hohe Risiko. Das heißt, wir haben einerseits das Ganze als Steigerungsform formuliert und andererseits eine derart vage Definition, dass es unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten ein No-Go sein müsste. Aber die Schlussfolgerung, die man dann zieht, wenn eine pandemische Notlage ausgerufen wurde, ist, dass die Staaten noch schneller und noch intensiver reagieren sollen und müssen, wenn es nach der WHO geht. Und das alles ohne jegliche Kontrollinstanz, die prüfen kann, liegen überhaupt die echten Voraussetzungen vor. Und man kann also weder präventiv dem Herrn Tedros ein Stoppschild setzen, noch im Nachhinein juristisch überprüfen lassen, ob er sich an die Kriterien beispielsweise der wissenschaftlichen Evidenz gehalten hat. Und wenn er Freiheitseinschränkungen empfiehlt, daran gedacht hat, dass diese verhältnismäßig sein müssen. Das heißt, er muss prüfen, haben die überhaupt irgendeine Wirksamkeit? Und falls ja, sind die zu erwartenden Schäden nicht womöglich größer als der Nutzen durch die Wirkung? All das passiert nicht. Und die Staaten, das haben wir gesehen, die haben weitgehend blind umgesetzt.
Ja, also in diesen internationalen Gesundheitsvorschriften werden relevante Gesundheitsprodukte genannt. Das schnelle Agieren ist wichtiger als die Sicherheit. Es gibt eine Liste von Notfallprodukten. Dann einen großen Punkt der Risikokommunikation, also ein Infodemie-Konzept, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, und die administrative Verfestigung der IGV-Verpflichtungen in den Vertragsstaaten. Wie weit ragt denn dieser Arm der WHO in die Aufgaben der Vertragspartner rechtlich rein? Ist es überhaupt notwendig, dass ein Bill Gates unsere Gesundheitsministerin Nina Wagen trifft? Und die versprechen lässt, weiter in die WHO, in die Global Health Alliance zu investieren? Oder reichen diese IGV-Verpflichtungen ohnehin schon so weit?
Aus meiner Sicht absolut ja. Diese Verpflichtungen gehen viel zu weit und es ist als hochproblematisch zu betrachten, dass sich hier der öffentliche Sektor mit dem privaten Sektor schon längst verbündet hat. Das betrifft einmal natürlich die Finanzierung der WHO. Da spielt der Herr Gates mit seiner Stiftung eine riesengroße Rolle und es ist grundsätzlich so, dass auch diese Public-Private Partnerships, die im Hintergrund der WHO stehen, um diese zu sponsern, das sind Verbindungen zwischen Staaten und Privaten inklusive Impfstoffherstellern, unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten eigentlich ein rotes Tuch sein müssten, weil Staatenvertreter haben die Interesse der Öffentlichkeit und der Bürger zu vertreten, um die es geht. Und hier in diesem Fall sich um die Gesundheit ihrer Bürger zu kümmern, aber natürlich unter Wahrung des individuellen Rechts auf gesundheitliche Selbstbestimmung. Und Pharmaunternehmen beispielsweise, die haben prioritär das Interesse an Profit. Und diese Kombination ist einfach als toxisch einzuordnen. Ja, und
Ja.
Sie haben ja schon richtig gesagt, mit dieser neuen Einführung dieses Bereichs relevante Gesundheitsprodukte, ich betrachte das einmal als riesengroßes Pharma-Profitmodell und zum anderen auch wirklich als Kapitulation vor der ursprünglichen Zielsetzung der WHO, Gesundheitsförderung. Das Thema Gesundheit wird am Ende pervertiert und gefährdet Gesundheit.
Ich will da noch ganz kurz nennen, diese Public-Private Partnership-Organisation Gavi von Bill Gates, also diese Impfstoffverteilungsorganisation, die ja auch ein riesiges, enges, weltweites Netz gesponnen hat. Jetzt aber zum geistigen Hintergrund, auf diese Safety-First-Mentalität zu kommen, die sich seit Jahrzehnten in der Gesellschaft ausbreitet. Es wird jetzt propagiert, es könnten im Tierreich gefährliche Virenmutationen entstehen. Und um dagegen entsprechende Impfungen vorbereiten zu können, braucht es das Wissen um die entsprechenden Mutationen, die aber noch gar nicht vorhanden sind, logisch. Und deshalb werden im Rahmen von Gain-of-Function-Forschung wahrscheinliche Mutationen provoziert, also in diesen unzähligen Labors weltweit entwickelt. Kann man das also auf folgenden Nenner bringen? Es werden Biowaffen erzeugt, deren in Anführungszeichen Ausbruch oder Anwendung, dann mit der gleichzeitig entwickelten Impfung möglichst weltweit bekämpft werden können.
Ja, Frau Schmidt, ich habe bisher eigentlich auch immer diese Aussage so getroffen, ne, die WHO erzeugt womöglich, ich muss jetzt vorsichtig sein, die Pandemien, die sie vorgibt, bekämpfen zu wollen. Tatsache ist wirklich, dass mit der Entwicklung dieser sogenannten Impfstoffe auf mRNA-Basis Gain-of-Function-Forschung, genau wie Sie es beschrieben haben, verknüpft ist. Jetzt gibt es da unterschiedliche Auffassungen von medizinischer Seite. Der Dr. Wodak beispielsweise sagt, man kann mit einem Gain-of-Function-Virus niemals eine weltweite Pandemie an sich erzeugen. Ähnlich äußert sich auch die Professor Ulrike Kämmerer. Was die aber gleichzeitig auch sagen, dadurch, dass man einen großen Teil der Weltbevölkerung bereits mit diesen mRNA-Stoffen geimpft hat, in Anführungszeichen, sind die Immunsysteme dieser betroffenen Personen weitgehend auch mit betroffen und sind dadurch natürlich auch empfänglicher für neue Viren. Und Tatsache ist auch, dass beispielsweise dieses SARS-CoV-2-Virus ein Laborvirus war. Das kann als gesichert gelten. Die Frau Professor Kämmerer sagt sogar, das sei schon 2018 freigesetzt worden, was auch immer das konkret bedeutet. Also für mich gibt es schon inzwischen viele Indizien. Es besteht definitiv ein Interesse seitens bestimmter Pharmafirmen, die schlicht davon profitieren, dass sich Krankheiten ausbreiten, aus welcher Ursache auch immer, und dagegen dann diese Impfstoffe einzusetzen. Also das Ganze riecht einfach nach Pandemie-Inszenierung, zumal eine wirklich schlüssige Begründung für diese Theorie der Zoonose bisher auch niemand geliefert hat. Warum sollen nun plötzlich Tiere gefährlicher sein als früher? Vielleicht auch dadurch, dass man die jetzt natürlich auch verstärkt versucht zu impfen. Aber der Fokus ist eher auf Gefahren, die von der WHO womöglich selber ausgehen oder natürlich durch die Impfstoffproduktion mit unterstützt werden.
Und wir zwei wollen jetzt, dass weder Furcht noch Angst davor entsteht, und zwar auf keiner Stufe der Erkenntnis, weil wir wissen, dass auch das das Immunsystem schwächt und anfälliger für jede Art von Angriff macht. Das ist die Quadratur des Kreises, Frau Dr. Pfeil. Was machen wir denn jetzt? Trotzdem weiter aufklären?
Absolut weiter aufklären. Also ich persönlich bin immer sehr vorsichtig, wenn ich es mit Menschen zu tun habe, von denen ich weiß, dass sie diese sogenannte Impfung intus haben. Und es ist ja auch wohl so, zumindest weiß ich das wiederum von Professor Hockerts auch, dass manche Chargen auch fast auf Placebo-Niveau sich befunden haben. Und das sagen mir auch die kritischen Ärzte in meinem Umfeld. Trotzdem ist das menschliche Immunsystem, ob geimpft oder ungeimpft, immer ein Wunderwerk. Und wie Sie richtig sagen, auch unsere Einstellung dazu kann viel verändern, sowohl was die eigene Gesundheit betrifft, als auch, das ist jetzt mein persönliches Credo, als auch was der Umgang mit diesen Horrorfakten betrifft. Es geht letztlich auch darum, wieder in die Selbstermächtigung zu gehen. Ne? Sich zu erinnern, ich habe ein eigenes Immunsystem und ich habe auch ein politisches Immunsystem, was mir dazu verhilft, immer wieder zu warnen, aufzuklären, ohne diese Angst zu machen. Und ich merke einfach auch im persönlichen Umfeld und darüber hinaus, dass dieses große Vertrauen, was die WHO bisher genossen hat, immer weiter bröckelt. Immer mehr Menschen beginnen zu merken, hier stimmt was nicht. Und irgendwann kann auch ein Dominoeffekt kommen. Wir sehen den Austritt der USA und Argentiniens aus der WHO. Jetzt wurde zumindest glaubhaft verkündet, Israel hätte den IGV-Änderungen, den aktuellen, widersprochen, würde also nicht mitmachen. Es wurden noch weitere Staaten erwähnt, die möglicherweise widersprochen haben. Da besteht Hoffnung. Und ich denke einfach, wenn die Menschen immer mehr sich klar machen, wir haben die Möglichkeit, dagegen vorzugehen, dann wird sich auch etwas ändern.
Ja, sehr schön. Dann können wir gleich zum WHO-Pandemievertrag kommen. Doch nochmal ein Punkt zur Finanzierung. Heute bezahlen ja sogar staatliche Einrichtungen wie beispielsweise das Robert-Koch-Institut an die WHO. Wir wissen von dem großen Einfluss von vor allem privaten Investoren. Hat sich das immer weiter ins Private entwickelt?
Ja, ganz genau, Frau Schmidt. Ein Wendepunkt waren die 80er Jahre. Da hatten die USA damals beschlossen, die WHO-Finanzierung einzufrieren. Und dann wurde das auch ein Dominoeffekt. Die anderen Staaten haben auch ihre regelmäßigen Zahlungen einfach eingefroren. Der Bedarf wurde aber immer größer. Und da begann sich peu à peu eine Abhängigkeit von Privaten zu entwickeln. Und was jetzt wirklich sehr gut zeigt, wie der Stand heute ist, da gibt es jetzt gerade eine vor kurzem veröffentlichte australische Studie, die allein die ersten 100 nichtstaatlichen freiwilligen WHO-Spender unter die Lupe genommen hat. Und allein die ersten 100, darunter auch das Robert-Koch-Institut als eines von vier Forschungseinrichtungen bemerkenswerterweise, tragen nach meiner Rechnung zu 41% Deckung des WHO-Budgets bei. Und freiwillige Spender heißt, dass die in den meisten Fällen zweckgebunden spenden und das wird nicht offengelegt. Damit verstoßen sie zusätzlich gegen die WHO-Verfassung und ihre eigenen Richtlinien. Das heißt, in der Gründungsphase wollte man diesen Geruch und das Potenzial für Korruption durch die Pharmalobby offenbar vermeiden. Und das hat man alles stillschweigend nun vergessen und übergangen.
Ja, interessant. Sie meinen, so habe ich gelesen, der neue Pandemievertrag verfestigt die ohnehin schon vorhandenen Willkür-, Fremdsteuerungs- und Menschenrechtsproblematiken des alten Vertrags. Was wurde denn hier verstärkt bzw. neu eingeführt?
Ja, der neue Pandemievertrag dockt direkt an diese Punkte an, die auch bei den IGV-Änderungen problematisch sind. Ich gehe davon aus, dass man in dem Wissen, dass der Pandemievertrag auf Messers Schneide steht im Jahr 24, hat man diese Punkte ganz schnell noch zumindest grob in die IGV übernommen. Der Pandemievertrag selber dockt natürlich von der Formulierung her, von den Definitionen her an die Definition der pandemischen Notlage an, auch das Fake, also diese Notstände, enthält aber selbst nicht die Möglichkeit, Notstände auszurufen und auch nicht diese Basis, dass der Generaldirektor Empfehlungen erlässt. Das klingt ja immer so harmlos mit diesen Empfehlungen und in der Praxis haben wir gesehen, das wurde einfach umgesetzt. Lockdowns, Impfverpflichtungen, 2G-Regelungen, Reise- und Handelsbeschränkungen, Quarantäne, Isolierung und so weiter. All diese Vorgaben wurden einfach ungeprüft umgesetzt. Das ist nur durch die IGV möglich. Der Pandemievertrag aber verfestigt und verstärkt insbesondere diesen neuen Punkt der Stärkung der relevanten Gesundheitsprodukte. Das heißt, es soll verstärkt an diesen Produkten geforscht und entwickelt werden. Es sollen neue Produktionsstätten errichtet werden, insbesondere auch in den Entwicklungsländern, finanziert durch die reicheren Staaten. Da gibt es einen neuen eigenen Überwachungs- und Finanzierungsmechanismus. Und der Pandemievertrag sieht natürlich auch noch mal eine Stärkung der administrativen Strukturen vor.
Ja, und ein weiterer wichtiger Punkt ist ja die Vollendung des WHO-Infodemie-Konzepts. Es ist ja nichts Neues, dass der Mensch manipuliert werden muss, wenn man ihn auch gegen seine Überzeugung lenken will. In der sogenannten Pandemie haben wir bereits die Zensur in den Medien, auf Social Media, bei Veranstaltungen, in der Kultur, in den Bildungsinstitutionen und so weiter erleben müssen. Was kann denn hier noch verschärft werden?
In den beiden Verträgen haben wir das Thema Infodemiebekämpfung in den IGV, dadurch, dass die Thematik Bekämpfung sogenannter Fehl- und Desinformation eingeflossen ist. und auch der Risikokommunikation. Und im Pandemievertrag haben wir zusätzlich die sogenannte Verhaltenslenkung verankert. Und das sind Thematiken, die aus meiner Sicht wirklich den Boden bereiten für die Errichtung totalitärer Systeme. Dieses Infodemie-Konzept, das zum Ziel hat, nicht nur Fehl- und Desinformation zu bekämpfen, wobei das ein Wahrheitsmonopol voraussetzt und der Grundidee der Wissenschaftsfreiheit schon mal diametral entgegensteht. Die wollen sogar ein zu viel an Information einfach streichen können. Und es geht darum, das Verhalten der Bevölkerung im Gesundheitsbereich gezielt zu lenken, nicht dadurch, dass die WHO objektiv wirklich im Interesse der Bürger handelt, sondern dadurch, dass hier massenweise Psychologie angewandt wird. Es soll untersucht werden, welche Faktoren die Bürger an der Einhaltung von sogenannten Gesundheitsmaßnahmen hindern und welche sie motivieren, sich daran zu halten. Dann kann man sich vorstellen, dahinter steht irgendwie der sanfte Zwang und dahinter steht auch die Grundidee, dass wir als Bürger selber nicht mehr imstande sein sollen, angeblich selber zu verstehen, was hier sinnvoll ist und was nicht. Es wird nicht objektiv überzeugt auf Grundlage wissenschaftlicher Evidenz, sondern es wird Nudging betrieben oder auch womöglich in irgendwann auch eine Form von Zwang. Nudging im Sinne sanfter Verhaltenslenkung, die besonders gefährlich ist, weil es den Menschen nicht bewusst wird. Jonas Tögl, der bekannte Autor, nennt das in seinem Buch ganz klar kognitive Kriegsführung.
Richtig, ja. Wir haben ja festgestellt, dass das Ausrufen von pandemischen Notlagen ein gigantisches, weltumspannendes Geschäftsmodell ist. Aber jetzt sollen vor allem afrikanische Mitgliedstaaten mehr und mehr erkennen, dass sie wiederum ausgenutzt werden. Da geht es um Genomdaten, Patentrechte und vieles mehr. Warum ist es also gar nicht so sicher, dass dieser im Mai beschlossene neue Pandemievertrag in 2026 in Kraft tritt?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, Frau Schmidt. Wunderbar, dass Sie das ansprechen. Hier geht es um das sogenannte PAPS-System, das Pathogen Access and Benefit Sharing System, das einzig im Pandemievertrag, zumindest im Ansatz, schon verankert ist. Es geht wirklich um die Sammlung genetischen Materials, auf dessen Grundlage dann die künftigen potenziellen Pandemieerreger identifiziert werden sollen. Und hier vielleicht nochmals den Hinweis auf den Dr. Wodak, der sagt, dass es theoretisch gar nicht möglich ist, dass ein einzelnes Virus quasi gleichzeitig die ganze Welt lahmlegt. Da müssen zusätzliche Faktoren noch aktiviert werden, Klammer auf, Klammer zu. Jedenfalls aber, die sammeln dieses genetische Material primär mit der Zielsetzung, dagegen schon Impfstoffe entwickeln zu können. Und dafür gibt es bereits jetzt eine Liste mit künftig zu empfehlenden Notfallprodukten, ein sogenanntes Emergency Use Listing. Und natürlich haben die Pharmaunternehmen ein riesengroßes Interesse dran, mit ihren Produkten auf diese Liste zu kommen. Profit winkt. Die WHO bewirbt ja indirekt die Profite mit 34-fachen Gewinnen. Und das geht eben so. Ich habe dann auf der Grundlage des genetischen Materials die Erreger identifiziert und kann dann auf dieser Grundlage schon mal beginnen, vorab über neue mRNA-Injektionen nachzudenken und womöglich schon die Produktion vorzubereiten. Im Ernstfall wird es dann entsprechend scharf gestellt. Ein riesengroßes Profitmodell. Und die Staaten profitieren natürlich auch von diesen Impfstoffen, die aber nur dann produziert werden können, wenn ich eben das genetische Material habe. Und das ist der Streitpunkt zwischen den ärmeren und den reicheren Ländern. Die Reicheren sollen zustimmen, dass die Armen auch am Profit der Impfstoffproduktion teilhaben. Das ist ein wesentlicher Grund neben der Frage auch der Patente, also des geistigen Eigentums für Produktionstechnologien. Auch hier wollen die armen Länder tendenziell eher mehr partizipieren, da sie ja schließlich auch das Material liefern. Und vor diesem Hintergrund ist der Pandemievertrag wirklich nur ganz verzögert zustande gekommen und eben genau in diesem Artikel 12 des neuen Pandemievertrags findet sich die Vorgabe, dass über dieses CAPS-System noch ein Anhang zu verabschieden ist, der Details regelt. Und diese Details können frühestens bei der nächsten Weltgesundheitsversammlung 2026 zur Verabschiedung kommen. Und solange dieser Anhang nicht verabschiedet ist, kann der Pandemievertrag auch nicht zur Unterzeichnung aufgelegt und in der Folge ratifiziert werden. Und es braucht 60 Ratifikationen, damit dieser überhaupt für die betreffenden Staaten in Kraft tritt. Also wir haben hier, lange Rede, kurzer Sinn, einen Streit um Profite, die womöglich dazu führen könnte, dass der Pandemievertrag überhaupt nicht zustande kommt.
Zum Schluss noch die Frage: Druck auf politische Vertreter. Das zu tun ist immer sinnvoll, aber welche Gremien treten jetzt überhaupt noch zusammen, die Einfluss auf das Durchwinken des Vertrags haben könnten? Ist es sinnvoll, sich zum Beispiel der World Health Alliance anzuschließen, die gerne das helle Gegenstück zur WHO sein möchte?
We All hat sich jetzt dem World Council for Health angegliedert. Es ist enorm wichtig, dass wir hier einfach auch weltweit an einem Strang ziehen. Und der World Council for Health ist eine Vereinigung, die nicht nur anti-WHO im Sinne, wie sie sich jetzt quasi pervertiert hat, aktiv wird, sondern gleichzeitig auch den Gedanken der Etablierung neuer, wirklich echter und auch ganzheitlich orientierter Gesundheitssysteme widmet. Und das Schöne bei diesem World Council for Health, wie der Name schon sagt, ist, dass es hier bereits eine internationale Vernetzung gibt mit nationalen Untergliederungen. Und da sind wir jetzt Teil der deutschen Sektion geworden. Und die freut sich ganz sicher über jeden, der sich da aktiv einbringen kann, von der juristischen, aber vor allem natürlich auch von der medizinischen Seite.
Könnte hier denn noch ein Einfluss geltend gemacht werden?
Ich denke, wir dürfen und sollen hier wahrscheinlich in längeren Etappen denken und vor allem die Geduld nicht verlieren. Das fällt mir vielleicht ein wenig leichter als dem Durchschnitt, weil ich selber ja beruflich im Menschenrechtsbereich auch gearbeitet habe und weiß, wie lange der Atem ist, den wir brauchen. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir ins Tun kommen, Gespräche führen, auch privat, mit wem auch immer, der eine gewisse Offenheit hat, versuchen auch die etablierten Medien anzusprechen, insbesondere die Politik anzusprechen und klarzumachen, dass wir mit dieser WHO in der heutigen Form nicht einverstanden sind, dass wir die Regierung aktuell dazu auffordern, die WHO, die IGV-Änderungen abzulehnen, dass wir sollten die IGV-Änderungen nicht abgelehnt werden, explizit durch die Bundesregierung, uns dann an den Deutschen Bundestag wieder und wieder wenden und sagen, wir lehnen ein Zustimmungsgesetz zu den IGV ab. Ohne das Zustimmungsgesetz können die IGV in Deutschland nicht in Kraft treten. Es besteht die Möglichkeit, dass dem Zustimmungsgesetz die Zustimmung entzogen wird durch den Bundestag und den Bundesrat. All das ist enorm wichtig und ich höre beispielsweise von einer sehr aktiven und mutigen CDU-Abgeordneten, dass sie die Erfahrung gemacht hat, wenn wir ins Gespräch gehen mit unseren Wahlkreisabgeordneten, dass dort doch eine gewisse Offenheit besteht für unsere Argumente. Zumal die wirklich einfach wiedergewählt werden wollen. Und wichtig scheint mir auch, ich kann es nur für den juristischen Teil beurteilen, auch in Sachen WHO sind teilweise halbrichtige Informationen unterwegs. Wichtig ist wirklich, dass wir, bevor wir diese Abgeordneten angehen, auf seriöse Informationen setzen.
Das war die Juristin Dr. Beate Sibylle Pfeil, Wissenschaftlerin und ehemalige Europaratssachverständige, im Gespräch mit Eva Schmidt. Mein Name ist Sabrina Khalil und ich erinnere mich mit Schaudern und Kopfschütteln an die Zeit zurück, in der uns weisgemacht wurde, wir bräuchten einen fehlerhaft konstruierten Test, um zu wissen, ob wir erkältet sind oder nicht. In diesem Sinne wünsche ich mir und uns allen eine Rückkehr zu mehr Selbstbestimmung in Gesundheit und in Krankheit. Haben Sie noch einen erkenntnisreichen Tag und Abend und wir hören uns wieder hier bei Radio München.